Ja, ich darf Sie herzlich begrüßen. Modul 6 der Vorlesung, der zweite von vier Praxismodulen. Und letztes Mal haben wir uns ja mehr auf strategisch-organisatorische Themen konzentriert. Wie ist so eine IT-Abteilung in einem großen Konzern aufgehängt? Uns mit der Frage befasst, ob man Computer irgendwo in der Produktivitätsstatistik sehen kann, ja oder nein, und sind hoffentlich alle übereingekommen, wenn man gerade 3% für IT ausgibt von einem Großunternehmen, wäre es seltsam, wenn diese 3% Ausschläge von, ich weiß nicht, 20% in der Profitabilität ausmachen würden. Heute, nächstes Mal und ein bisschen modifiziert auch in der letzten Vorlesung, geht es jetzt um ganz konkrete Anwendungen der IT innerhalb einer Airline. Und heute mal das Thema Vertrieb. Also Verkaufen von Tickets. Nächstes Mal das Thema Pricing, Revenue Management, also an wie viel Schrauben muss man drehen, damit man den maximalen Ertrag reinholt. Und das letzte Mal dann mehr über Architekturfragen, die wir heute aber auch streifen werden, nämlich was für eine SOA, also serviceorientierte Architektur mit einer Middleware, Enterprise Service Bus, muss man eigentlich aufbauen, um eine flexible Gesamtarchitektur zu haben. Also heute Vertrieb. Und vier Punkte. Einmal muss ich Ihnen einfach nochmal erklären, wie der Buchungsprozess geht. Selbst wenn Sie ihn dem vielleicht aus dem Internet kennen und mal ein Ticket gebucht haben, wissen Sie ja gar nicht, was da alles hintersteht. Nachdem wir das mal kurz vorab gemacht haben, zeige ich Ihnen drei Beispiele, jetzt aus der Lufthansa-Perspektive, aber jede andere Airline, oder zumindest größere Airline, hat die gleichen Systeme. Drei Beispiele für Systeme. Einmal eine Oberfläche für den Ticketverkauf, also ein Frontend, an dem Ticketagenten sitzen, entweder am Callcenter oder am Ticketdesk, also oder im Vertriebsbüro, um ihnen ein Ticket zu verkaufen. Dann ein Thema, was zumindest für alle großen Airlines relevant ist. Alle großen Airlines haben ein Loyalty-Programm, also Kundenbindungsprogramm, wo die mehr oder weniger wertvollen Kunden alle mit einer eigenen Kundennummer hinterlegt sind. Und dieses Programm zu managen, das heißt bei uns Samba, also für Privatkunden. Und dann als drittes und letztes nochmal ein Tool, was Sie wahrscheinlich gar nicht im Fokus haben, nämlich eins für B2B, also Business to Business. Denn wir verkaufen ja nicht nur an Endkunden, also an Privatkunden, sondern wir haben mit allen größeren Firmen sozusagen Verträge, über die dann diese Firmen Tickets zu günstigeren Konditionen bei uns kaufen können. Und diese Rabatte, die wir da gewähren, werden in einem Vertriebstool, also in einem Incentive-Programm gemanagt, das heißt Tiger. Gut, wie gesagt, die Namen sind jetzt Lufthansa-spezifisch, der Rest gilt für jede größere Airline. Im Detail werden sich natürlich die Architekturen und Funktionalitäten unterscheiden, aber ich gehe mal möglichst auf das übergreifend Gültige ein. Literaturliste zur weiteren Vertiefung empfohlen. Und drei Fragen übergreifend für die Praxismodule, die wir jetzt in den nächsten drei Vorlesungen auch kennenlernen werden. Erste Frage ist ja, unterstützt die IT die Geschäftsprozesse ausreichend? Kennt die IT überhaupt die Geschäftsprozesse? Und dann unterstützt sie ausreichend. Frage Strategie, Innovation, Prozesskenntnis. Zweiter Punkt, geschieht das zu akzeptablen Kosten? Und der dritte Punkt, ist die IT zukunftsfähig aufgestellt? Da ist wieder das Thema, unterstützt sie die Strategie auch langfristig? Hat sie eine Architektur, die genügend Flexibilität ermöglicht, wenn das Geschäft das benötigt? Providerstruktur, also welche Lieferanten sind hinten dran und sind die Lieferanten so geschnitten, dass man nicht zu abhängig von einem ist, sondern im Zweifelsfall Lieferanten austauschen kann? Und natürlich auch die Organisationsfrage, die wir letztes Mal schon hatten. Jetzt konkret zum Vertrieb und bevor es zur IT geht, eben nochmal das 4P-Modell, mit dem man die Aspekte einer Vertriebsfunktion beschreiben kann. Das erste ist, welches Produkt will ich an den Markt bringen? Das zweite, zu welchem Preis? Das dritte, welche Art von Promotion, also Vermarktung, mache ich? Und dann Place, an welchen Vertriebsorten, über welche Vertriebskanäle adressiere ich den Kunden? Und das ist jetzt ganz allgemein und das ist jetzt konkret bei einer Airline. Erstes Produkt ist natürlich, den Gast von A nach B zu bringen. Das habe ich nochmal hingeschrieben. Natürlich Zusatzleistung, also wenn man Meilen gut geschrieben bekommt, ist das auch ein Produktbestandteil. Aber was für weitere Produktbestandteile gehören dann oder könnten zu einer Airline gehören? Ja, genau, das ist sozusagen etwas, was über die reine Beförderung hinausgeht, sondern das Wie der Beförderung an Bord. Genau, das wäre ein Thema. Genau, man kann zum Beispiel bei den Airlines, wo man sich an Bord was kauft, wäre das auch ein Produktbestandteil, den man separat kaufen kann. Genau, Duty Free. Ja, noch irgendwelche Ideen? Lounge-Zugang ist ein wichtiger Produktbestandteil für Geschäftskunden. Notausgangssitz könnte ein Produktbestandteil sein, einfach weil man da mehr Legroom hat. Übergepäck, ganz wichtiges Thema für Leute, die gerne mit vielen Koffern reisen. Das kann richtig teuer werden. Also dort auch einen Preispunkt zu setzen, das sind eigentlich so die Hauptaspekte. Also wie gesagt, das Produkt selbst ist zwar nur, kann man sagen, im engeren Sinne der Flug, aber jede Menge weitere Produktbestandteile, die das Reisen angenehmer machen. Zum Preis sage ich jetzt bei der nächsten Sitzung was, wie das alles eingestellt wird. Bei dem Thema Promotion habe ich mit den beiden Tools Samba für die Kundenbindung, Endkunde, B2C, und das Corporate Tool Tiger, B2B, mal zwei Beispiele, wie die aufgebaut sind. Und beim Thema Place, also über welche Vertriebskanäle, stelle ich gleich das Thema GuideRes als Frontend für den gesamten Ticketverkauf mal dar. Und das Thema Place spielt jetzt auch nochmal gleich in der übernächsten Folie eine Rolle. Ich sage nochmal, das hier ist mein allgemeines Chart zum Zusammenhang zwischen Marketingmanagement hier links und Netzmanagement rechts. Da haben wir natürlich einen ganz engen Zusammenhang bei der Produkt- und Servicepolitik zwischen diesen Servicebestandteilen, die Sie auch gerade benannt haben. Ist es Business Class, First Class oder Loungezugang oder ähnliches? Und den Strecken und dem Fluggerät, also das, was die Flugplaner eigentlich, das Produkt für die Flugplaner ist der Flugplan. Wohin fliegen wir, wie oft, wann? Ja, denen ist sozusagen die Klasse egal. Die wollen sozusagen nur wissen, es ist 14 Uhr, Hamburg, Frankfurt, ähnliches. Also für die ist die Streckenzeiten. Und für die Fluggeräteplaner ist natürlich dann wichtig zu sagen, fliegen wir dann 14 Uhr Frankfurt, Hamburg mit dem A319 oder mit dem A321 oder wie auch immer wird das zugeteilt. Das hier ist sozusagen übergreifend über Marketing und Netzmanagement-Themen sozusagen der Kernbestandteil des Produktes. Und wie gesagt, diese Aspekte haben wir dann in der nächsten Vorlesung. Nochmal eine kleine Rückerinnerung. In der zweiten Vorlesung, glaube ich, kam das Chart als Beispiel, leichtsinniges Beispiel der Airline-Industrie entlehnt, als Beispiel, wie IT die Rules changen kann. Früher, das kennen Sie wahrscheinlich gar nicht mehr, in der guten alten Zeit gab es Papiertickets mit, ich glaube, sechs Durchschlägen, wo man den sechsten kaum noch lesen konnte. Die sahen so aus, so ein labbriges rosa Papier mit roten durchgestempelten Strichen. Kostet viel, konnte per Post verwandt werden, toll. Und man hatte natürlich dann auch die Kosten für Papier. Aber aufwendige Handling-Vorgänge, immer dann, wenn man Papier hat, ist man halt extrem behindert, wenn es zum Beispiel geht, Umbuchung oder ähnliches. Da wurden dann teilweise diese Durchschläge nochmal mit einem Aufkleber versehen. Es geht doch nicht von Frankfurt nach Hamburg, sondern es geht von Frankfurt nach München. Aufkleber versehen. Also es war extrem aufwendig, gerade auch in der Ticketabrechnung später nochmal rauszukriegen, was jetzt eigentlich der letzte Stand war. Dann hatte man Mitte der 90er immerhin einen riesen Fortschritt gemacht, ein ATB, ein maschinenlesbares Ticket. Das waren dann so relativ harte, so ähnlich wie eine heutige Bordkarte aussieht, aber mit Ticketinformationen, Magnetstreifen hinten drin, also maschinenlesbar. Schon mal Fortschritt. Dann endlich seit 2002 und dann flächendeckend ab 2008 für die gesamte Industrie gibt es ein elektronisches Ticket, das dann nicht mehr an Papier gebunden ist, sondern dass Sie sich auch auf Ihr Handy beamen können. Also wie gesagt, das ist im Grunde ein File, mit dem man dann alles machen kann, was man machen möchte. Das dann gleichzeitig ermöglicht, nicht nur hier am Automaten, Kiosk das abzurufen, sondern auch auf dem Mobilgerät. Nicht mehr die ganz neueste Generation, es ist noch so ein Windows-Mobile-Gerät, aber mit einem Stift. Aber immerhin mobil, hat funktioniert. Und der nächste Punkt, der eventuell dann kommt, der im Grunde aber mit diesem Fortschritt nicht so viel zu tun hat, wäre das biometrische Ticket. Das würde ersparen an den Strecken, wo man den Pass vorzeigen muss. Man muss ja, wenn man nach Amerika fliegt, beim Boarding Pass und Bordkarte vorzeigen, dann wird die Passkontrolle entfallen. Und statt die Identität per Pass und Foto zu erzeigen, dann kann man das mit dem Fingerabdruck oder Iris-Scan oder ähnliches machen. Also insgesamt schon ziemliche Fortschritte durch die IT, gerade hier das Mobile. Also heute können Sie, wenn Sie, mir ist das vorvorgestern passiert, von München zurück, Flug 14 Uhr war gecancelt wegen technischer Schwierigkeiten, um 12 Uhr, zwei Stunden vorher, bekam ich die Meldung und dann einfach auf meinem Handy die Bordkarte aufgerufen, da gibt es unten einen Knopf für einen anderen Flug buchen, anderen Flug gebucht, dann hatte ich die Auswahl zwischen den anderen 10 Flügen, die noch von München nach Frankfurt zurückgingen, einen ausgewählt, umbuchen, Platz auswählen, fertig. Und dann hatte ich die neue Bordkarte direkt wieder auf dem Handy. Also nichts mit Papier, sondern innerhalb von Gesamtprozess 2 Minuten umgebucht auf den Flug. Fußnote, natürlich nur, wenn Sie ein flexibles Ticket gebucht haben. In dem Fall aber, wenn die Airline was cancelt, dann ermöglichen wir natürlich allen auch dieses vielleicht flexibel umbuchen. Gut, das war der Fortschritt durch die Elektronifizierung. Und jetzt nochmal vorab, bevor wir in die einzelnen Systeme reingehen, die Vertriebskanäle in der Airline-Industrie. Wenn Sie an den Computer gehen, also über das Internet ein Ticket buchen, dann wissen Sie gar nicht, dass die Website Ihre Informationen über Flüge und über Preise von sogenannten Global Distribution System bekommt. Früher hieß das auch Computer Reservation System, weil das früher halt sozusagen das Reservierungssystem war. Inzwischen ist es mehr ein Distributionssystem für Preise und Verfügbarkeiten, das praktisch an alle Websites oder an Reisebüro Frontends diese Verfügbarkeiten pusht. Amadeus, großes Worldspan, anderes, gibt in verschiedenen Regionen der Welt verschiedene GSS. Die Amadeus haben etwa gutes Drittel an Marktanteil weltweit. Und wie gesagt, diese Systeme sagen für alle Strecken, welche Verfügbarkeit, also wie viele Sitze frei sind, zu welchen Buchungsklassen, das interessiert zwar nicht, und diese Buchungsklassen werden dann immer gleich umgerechnet in gewisse Tarife, sodass sie dann Buchungsklasse Preis angezeigt bekommen und dann, wenn Sie klicken, günstigster Preis, dann haben Sie halt die Buchungsklasse mit dem günstigsten Preis, wird dann nur angezeigt. Hauptnutzen der GDSs ist halt eine neutrale Darstellung verschiedener Airlines. Nur die wenigsten Kunden fliegen immer nur mit einer Airline und klicken gleich dort, sondern die meisten Kunden wollen halt, genauso wie bei anderen Produkten das ist, einen objektiven Preisvergleich über Suchmaschinen. Und diese Suchmaschinen, die sich so eines GDS bedienen, müssen natürlich verschiedene Airlines darstellen. Was man auch machen kann, ist, dass ein GDS, speziell für Reisebüros, Zusatzservices bereitstellt, insbesondere bei der Abrechnung von Tickets und Ähnlichem. Da sind ja jede Menge Backoffice-Dienste noch hängen da dran, auf die sich die GDS ja spezialisiert haben. Gut, wie gesagt, es gibt hier auch noch Airline-eigene oder auch so Reiseportale, die aber auch, zum Beispiel bei Lufthansa, immer über ein GDS gehen, weil wir mit Amadeus einen Vertrag haben, dass alles das, was wir irgendwo unseren Kunden zeigen, auch gleichzeitig in Amadeus gezeigt werden muss. Durch diesen Vertrag kriegen wir relativ günstige Konditionen. Wir können natürlich auch mal irgendwann einen anderen Vertrag machen, dass wir sagen, nee, wir zeigen die richtig günstigen Tarife nur über Lufthansa.com. Dann würde Amadeus sagen, ja, aber dann werden wir als Amadeus weniger attraktiv für die Reisebüros, deswegen chargen wir euch dann extra, um zu verhindern, dass ein Reisebüro dann jetzt über Lufthansa direkt geht. Das ist, also nochmal von der Wertschöpfungskette ist es vielleicht für Sie ein bisschen seltsam, wie schaffen es hier globale Distributionssysteme, sich als Mittler zwischen Reisebüros und Websites und den Erbringern und Airlines zu setzen. Warum haben es die Airlines nicht geschafft, sich mit Reisebüros zu verbinden und einfach diese Mittler überflüssig zu machen? Und seit 20 Jahren gibt es immer Auguren, die sagen, die GDS sind tot, die werden durch Internet und Ähnliches abgelöst. Aber noch sind sie hochprofitabel. Also Amadeus ist eine sehr profitable Firma. Davon können wir Airlines nur träumen. Einfach, weil die auch einen Zusatzservice für Reisebüros bieten und über ihre neutrale Mittlerrolle dem Kunden ein Versprechen abgeben können, wir gucken Airline neutral. Sobald ihr bei einer einzelnen Airline guckt, seid ihr halt auf dieses Angebot der Airline beschränkt. Und jetzt einem Kunden zuzumuten, dass er jetzt erstmal 10 Airline-Websites durchguckt, wer da den besten Preis hat, das ist für die meisten zu aufwendig, gerade wenn es irgendwie nur kürzere europäische Flüge wären. Gut, also für die Vertriebskanäle ist es ganz wichtig, im Kopf zu behalten, dass es diese GDSs zwischen den eigentlichen Frontends und dem Leistungserbringer der Airline steht. Hier ganz konkret mal der Ablauf. Ich will Frankfurt, New York, 10. April, ein Reisewunsch, entweder über die Website eingegeben oder über ein Reiseportal wie Opodo oder vielleicht über ein Reisebüro, man geht ins Reisebüro um die Ecke. Egal welches Frontend man nimmt, alle werden zu einer Anfrage zu einem GDS führen und ein GDS gibt dann Verfügbarkeiten, Hinweg, Rückweg, Preisabfrage und meistens auch noch Restriktionen. Also es kann ja sein, dass der günstigste Preis nur gilt, wenn ein Wochenende dazwischen ist oder ähnliches. Und die GDS wiederum ziehen ihre Verfügbarkeitsdaten, indem sie zugreifen auf das sogenannte Inventory oder Inventar der Airline, wo halt eine Lufthansa, British Airways oder wer auch immer beschrieben hat, wie viele Sitze auf Frankfurt, New York am 10. April in welcher Buchungsklasse wie lange verfügbar sein sollen. Und dieses Inventar wird natürlich gesteuert durch ein hochintelligentes Revenue Management System, was wir nächstes Mal ein bisschen im Detail kennenlernen werden. Und hier ist sozusagen das Hirn der Airline. Die Güte des Revenue Management Systems entscheidet im Grunde, wie viel Ertrag man auf der jeweiligen Strecke macht. Und genau, ich will dazu nicht zu viel Details sagen. Also nächstes Mal wird es ganz interessant. Sie können vielleicht von hinten sogar erkennen, da gibt es diese komischen Kurven. Das sind die Prognose des Nachfrageverhaltens auf dieser Strecke Frankfurt-New York mit der Prognose, je dichter am Abflug, desto höher die Zahlungsbereitschaft. Gut, jetzt hier nochmal praktisch als Prozess aufgemalt. Die Verfügbarkeitsanfrage an das GDS. OND heißt Origin and Destination, also sozusagen von wo nach wo. Der Reiseweg, welcher Tag, welche Buchungsklasse, also zumindest welche Klasse, wenn man Business oder First oder Economy fliegen. Dann gibt es manchmal zusätzliche Informationen im Passenger Name Record, E-Mail-Adresse, Handynummer, wie kann man sie erreichen, falls umgebucht werden muss. Dann wird die Ausstellung des Tickets ist entkoppelt erstmal von der Buchung. Man kann das in die GDSs erstmal eine Buchung machen und normalerweise haben dann Airlines gewisse Zeitregeln, manchmal auch nach Tarif, dass die billigen Tarife sofort bezahlt werden müssen. Gerade die Low-Cost-Airlines haben sowas. Oder bei den hochwertigen, flexiblen Tarifen, wo dann auch meistens Business-Gäste hinterstehen, sagt man dann, das muss mindestens vielleicht 3 Tage vorher bezahlt sein und damit dann auch das Ticket ausgestellt sein. Also Buchung und Ticket ist nicht das Gleiche, sondern Buchung ist eine Voraussetzung, damit das Ticket ausgestellt wird. Das nennt man übrigens diese Zeitsteuern, Ticketing Time Limits. Und das werden Sie sich vielleicht nicht vorstellen können, aber in manchen Märkten ist es eine heiß umkämpfte Diskussion, welche Ticketing Time Limits man hat, bis wann man die Reisebüros zwingt zu bezahlen und damit auch das Ticket festzumachen. Es gibt so einen Sport, noch ein bisschen zu mit Buchungen zu jonglieren, und das ist nicht im Interesse der Airline, deswegen versuchen wir natürlich diese Ticket-Time-Limit möglichst weit vorzuziehen. Gut, und dann kriegen wir auch nächstes Mal, kann es natürlich passieren, dass Gäste nicht kommen und auch das muss man in dem Buchungssystem antizipieren, sonst fliegt man mit zu viel leeren Sitzen durch die Gegend. Ja, einfach nochmal Deutsches Museum. Ich könnte Ihnen das gibt es auch immer noch. Also bis 2015 wird es auch bei Lufthansa noch so eine Abfrage geben. Einfach nur, damit Sie mal verstehen, nicht wie antiquiert eine Oberfläche sein soll, sondern alle moderneren Oberflächen greifen auf eine ähnliche Info zu. Also die erste Anfrage ist hier so ein AN, heißt es denn, Frankfurt, NYC, New York City, war das. 10. April kann man vielleicht auch noch eingeben. Und dann stehen jetzt hier die verschiedenen Flugnummern. Rein zufällig auf Frankfurt, New York, relativ viel Lufthansa. mit der Flugnummer, also LH400 wäre die erste, genau, Franek ist Origin and Destination. Und dann diese Buchstaben sind die einzelnen Buchungsklassen. F steht für First, C für Business Class und so weiter. Und die Zahlen dahinter, 9, heißt mindestens noch 9 Sitze verfügbar. Und wenn Sie jetzt gucken, was ist denn, wo ist denn überhaupt noch mal irgendwas nicht verfügbar, dann müssen Sie hier schon auf diesen Frankfurt-Düsseldorf-Umsteiger gehen, Zubringer. Da steht L zum Beispiel für Warteliste. Da gibt es ja nur noch vorne was, ein bisschen in der Business und ein bisschen was in der Economy. Aber ansonsten, ja gut, auch der 408, da gibt es auch einiges in L. Aber der Rest ist hier ja fast gut X. Die 404 ist auch auf Warteliste. X ist eine Buchungsklasse, da kommen Sie nur rein. Also die sind für Meilen. Wenn Sie Meilen abfliegen wollen, dann werden Sie in X gebucht. Das sind auch häufig Buchungsklassen, die macht man erstmal auf Warteliste, um zu verhindern, dass der ganze Flieger nur voller Meilenabflieger sitzt. Wir wollen ja auch noch ein bisschen Leute haben, die Geld dafür bezahlen. Das war die 9. Und dann nochmal von FRA, in dem Fall JFK, dies hier ist Newark. Also es gibt ja in New York 2 Flughäfen, die wir anfliegen. Steht nochmal dran, welcher Flughafen das ist und natürlich, wann er abfliegt und wann er ankommt. Jeweils in Lokalzeit. Gut, dieses hier sehen Sie nur, wenn Sie Zugang haben zu dem speziellen Frontend, was den Großrechner emuliert. Das sehen Sie, wenn Sie auf die Website gehen. Da geben Sie jetzt ein Frankfurt, New York, jetzt hier ein bisschen andere Daten, 30. August hin, 7. September zurück. 378, viel zu billig, aber also gerade war das ja, ist ja Peakzeit, ne? August, September. Daran sehen Sie, wie kundenfreundlich wir inzwischen geworden sind. Sie müssen aber nicht den Tarif buchen. Sie können ja auch für 1963 buchen. Da sehen Sie auch schon eine gewisse Logik. Sonntag hin, Montag zurück. Ja gut, das könnte auch ein Geschäftsreisender machen. Aber die ganz kurzen hier sind, wenn Sie direkt schon wieder am Freitag oder am Samstag drauf zurück wollen, dann sind das hier halt die teuren Tarife. Egal, Sie sehen für diese An- und Abflugkombination verschiedene Preise und das ist ja auch das Kundenfreundliche. Sie wollen ja gar nicht hier sich durch so eine Screen durchquälen, sondern Sie wollen wissen, was der günstigste Preis von Frankfurt nach New York. Wenn Sie dann den Tag gewählt haben, wahrscheinlich dann doch die 378 Economy Saver, dann haben Sie hier nochmal die ganz konkreten Flüge an dem Tag hin und an dem anderen Tag zurück. Dann können Sie die entsprechend auswählen und ganz konkret buchen. Also das ist der normale Buchungsprozess, jetzt nicht nur bei Lufthansa, sondern kennen Sie ja vielleicht von den meisten anderen Airlines auch. Egal mit welchem Frontend, wird jetzt im GDS und später dann auch bei uns im Inventory ein sogenannter Passenger Name Record angelegt. Und der sieht eben so aus, dass man hier Name, Vorname hat, den Code des Carriers, dann hier die Flugnummer, dieses Mal 176, die Buchungsklasse, in dem Fall N, Datum von Frankfurt nach Tegel, HK1 heißt, das ist ein confirmter Flug, wenn Sie Warteliste hätten, stand hier ein L, 9.40 Uhr los, 10, also 9.40 Uhr Boarding, 10.20 Uhr ist der Abflug und der Rückflug ist dann hier wieder die gleiche Sache für Flugnummer und so weiter zurück. Das sind die gebuchten Segmente, da können natürlich auch mit Umsteigeverbindung mehr Segmente hinterliegen. Ich will nur sagen, immer dann, wenn Sie eine Buchung anlegen, hat noch nichts mit Ticket und Bezahlen zu tun, wenn Sie eine Buchung anlegen, wird so ein Passenger Name Record hinterlegt. Ich habe jetzt hier mal diese weiteren Infos wie E-Mail-Adresse und so von Herrn Mustermann geheim gehalten, aber die stehen ja natürlich auch im Passenger Name Record. Und Sie sehen ja schon an dieser Aufteilung, wie im Grunde antiquiert das System ist, dass ja in den 60ern sind diese Datenstrukturen damals entwickelt worden und da stand dann vielleicht irgendeine Postadresse, weil damals gab es keine E-Mail. Wenn man inzwischen ein neues GDS machen würde, wird man auf jeden Fall gerade diese Kontaktdaten, Mobil, E-Mail als Zwangseinträge haben, damit die Airline direkt auf den Kunden zugehen kann. Heute ist es immer noch eine Zusatzinfo, die aber nicht zwangsmäßig eingegeben werden muss. Ja und nein, die Investition, das abzulösen, oder komplett zu renovieren, werden halt so groß, dass es sich erstmal über diesen Zusatznutzen nicht rechnet. Trotzdem, die Frage wäre zum Beispiel für uns jetzt, inwieweit kann man das hier zu einem Zwangsfeld machen? Dazu muss man nicht das Backend renovieren, sondern das sind fast mehr so Managementprozesse gegenüber dem Reisebüro mit dem GDS. Gut, also das war jetzt nochmal der Prozess. Ganz wichtig nochmal hier dieses Schema, werden wir auch nächstes Mal nochmal kurz als Recap haben. Frontend, der Kunde, Mittler, das GDS, Global Distribution System, und Backend, es ist dann die Airline mit ihrem Inventar und ihrer Revenue Management Logik. Und jetzt als erstes der drei Systeme, das Frontend Guide Res, bewusst mal hier getrennt zwischen Frontends und Backends, und dieses Frontend mal einsortiert in einmal die Website, ist ja ein Frontend, dann haben wir das Check-in-Kiosk am Airport, Mobile, was alles das, wenn Sie die Website oder die spezielle mobile Applikation, zum Beispiel die iPhone-App, abrufen können, ist ja auch nochmal ein Frontend. Dann haben wir als Agent-Frontend, also Agenten-Frontend, zum Beispiel, wenn Sie zum Check-in-Schalter gehen und dort Gepäck aufgeben oder einchecken, das Frontend. Und Boarding Control zählen wir auch als Frontend. Boarding Control ist das Gerät, was diese Klappen öffnet, wenn Sie beim Einstieg ins Flugzeug nochmal final die Bordkarte auflegen. Und diese Serie an Frontends, nochmal klar unterschieden zwischen Backend, und Backend würden wir Reservierung, das Anlegen von Buchungen, Inventory oder Inventar, wie viele verfügbare Sitze haben wir auf welcher Strecke, in welcher Buchungsklasse. Das Thema Ticketing ist die Umwandlung halt von einer Buchung in ein Ticket. Ist ja auch nochmal ein Prozess mit Bezahlen und allen. Und schließlich Check-in oder Departure Control System ist der ganze physische Ablauf vom Austeilen einer Bordkarte, also sozusagen dem Einchecken, bis hin zum Boarding Control, sozusagen klar, den Flieger klar machen für die Departure. Deswegen Departure Control System. Gut, jetzt mal konkret bei Guide Res. Sie ahnen schon die lächelnde Dame. Ich denke mal, es ist eine. Das ist ein Frontend für Callcenter. Also sieht ja fast so ein bisschen aus. Aber nicht nur Callcenter, sondern genauso auch natürlich ein physischer Verkaufsdesk. Also wenn Sie am Airport an den Ticketcounter gehen, oder manchmal haben wir noch Stadtbüros, wo man sich Ticket kaufen kann, meines Erachtens relativ antiquiert, aber da gibt es bestimmt irgendeinen Schreibtisch, wo Sie sagen können, ich möchte gerne von Frankfurt nach New York fliegen. Und dort wird dann der oder die Mitarbeiterin in das System GuideRes gehen und Ihnen einen ganz tollen Preis machen. Also GuideRes vom Umfang, auch wenn es nur ein Frontend ist, also es macht die Buchung, den tatsächlichen Verkauf und das Ausstellen der Tickets. Das wäre das Einfache. Viel häufiger kommen ja im Callcenter die Fragen Rebooking, Rerouting. Ahnen Sie, was der Unterschied zwischen Rebooking und Rerouting ist? Also beides Mal kriegt man irgendwie ein neues Ticket. Das Routing wird ja wahrscheinlich was mit der Route zu tun haben. Also Rebooking ist einfach nur, ich möchte nicht um 14 Uhr nach München, sondern ich möchte erst um 16 Uhr, weil mein Meeting noch bis 15 Uhr geht. Gleiche Flugstrecke, neue Abflugszeit. Rerouting ist, ich wollte doch nicht von Frankfurt nach München, sondern ich muss zunächst von Frankfurt nach Berlin und dann von Berlin nach München. Also neue Route. Entweder weil der Kundenwunsch da ist oder weil die Airline inzwischen Frankfurt-München nicht mehr anfliegt, sondern nur noch sozusagen über Berlin nach München fliegt. Kann auch passieren. Cancellations, kundengetrieben meistens. Ich fliege doch nicht, möchte gerne annullieren und dann den rückzahlbaren Preis rückerstattet bekommen. Ne, Reimbursements. Dann neben dem reinen Verkaufen gibt es auch diese Kundenbindungsthemen, Miles and More. GuideRes ist gleichzeitig Frontend für Samba, was wir gleich noch kennenlernen werden. Dann ein Thema, häufig rufen die Leute im Callcenter einfach nur an, um zu wissen, können Sie mir sagen, wo die Lounge in Heathrow ist bei Ihnen. Dann gucken die rein, Produkt- und Serviceinformationen, Heathrow, und dann sagen sie, ja, es ist hinter der Sicherheitskontrolle rechts unter die Treppe hoch. Oder wie viel Freigepäck darf man in den USA nehmen? Oder wie viel Koffer, wie viel Stück und sowas. Das sind alles natürlich wichtige Serviceinformationen, die in GuideRest verfügbar sein müssen. Reconfirmation, eine Rückbestätigung, dass man auch wirklich fliegt. Es gibt gewisse Tickets, die nochmal eine Rückbestätigung fordern. Warteliste, also man ist auf der Warteliste und wartet auf die Bestätigung des Fluges. Dann gibt es eine gewisse Check-in-Funktionalität, denn Sie können sich vorstellen, wenn jemand am Ticket-Counter am Airport ist und sein Ticket gekauft hat, für gleich nach Berlin zu fliegen, dass es dann irgendwie blöd ist, wenn der Ticketcounter sagt, hier ist Ihr Ticket oder wie auch immer, elektronisch. Da hinten stellen Sie sich bitte nochmal an die lange Schlange an und checken ein. Dann erwartet man ja von dem Ticketagenten, dass er ihn gleich eincheckt, den Gast, und ihm dann die Bordkarte gleich für den Berlin-Flug überreicht. Also deswegen Limited Check-in-Functionality. Ja, ID-Travel, ganz, also wenn Sie mal irgendwann mit dem gefährlichen Gedanken spielen sollten, bei einer Airline zu arbeiten, kommen Sie in den Genuss von ID Travel, das ist Industry Discount Travel, nochmal eine Wissenschaft für sich, wo Sie dann billiger fliegen können als Vollzahler. Ein bisschen billiger. Also früher war das natürlich genial, dass alle Airline-Tickets richtig teuer waren. Inzwischen ist manchmal ein Ryanair-Flug billiger als ein ID-Ticket mit dem ganzen steuerlichen Geldwertenvorteil bei einer Lufthansa. Das ist Funktionalitätsthema und das ist jetzt nochmal einfach die Größenordnung. Wir haben fast 7000 Terminals, auf denen das installiert ist, und über 12.000 Mitarbeiter, die darauf zugreifen. Vor allem natürlich in Service-Centern, das war dieses Call-Center, Airport und City Sales Office. Und dann gibt es eben reine Service-Teams teilweise, die gar keine Tickets verkaufen, sondern ausschließlich hier das Rebooking, Rerouting machen, praktisch die Adaption bestehender Tickets, die irgendwie gehandelt werden müssen. Das ist GuideRest. Und jetzt noch mal ein bisschen technische Hintergründe. Eine der Anforderungen ist, wenn Sie sich vorstellen können, 6.800 Terminals weltweit, teilweise halt auch in Airports mit äußerst dünner Bandbreite in Zentralafrika. Das heißt, die Applikation muss schon so gestrickt sein, dass sie nicht die riesen dicken Warnleitungen, die wir hier, also die Wide Area Network Leitungen, die wir hier in Deutschland und Europa gewöhnt sind, haben. Und deswegen wird es so gemacht, dass man, hier haben wir also Backend, insbesondere die Altea, Amadeus Altea Inventar und Reservierung. Und die liefern jetzt drei Servicetypen: einmal eine kryptische API, Structured, und dann also Structured als API oder als JAPI, liefert diese Servicetypen an unsere Middleware Zambas R6. Das wird ein Thema in dem übernächsten Modul nochmal sein, genau zu sagen, was die Funktion der Middleware ist. In diesem Fall konsolidiert ZR6 die Services. Die müssen jetzt nicht nur aus Altea kommen. Das kann auch ein Miles and More Record aus dem Samba-System sein. Kann auch ein Authentifizierungsthema sein. Wenn er sich einloggt, das erste Mal, dann geht das hier über Desmond, Authentifizierung, ob dort sich der richtige Mitarbeiter, also ein autorisierter Mitarbeiter in GuideRest eingesigned hat. Und dieses Thema ist ganz allein nur für dieses ID-Travel. Da gibt es ein separates System, um das zu managen. Egal, alle diese Services der Backends werden über Zambas R6, so heißt unsere Middleware, konsolidiert. Und ZR6 führt auch nochmal ein paar kleinere Datenveränderungen durch. Beispiel ist hier das Pruning in der Passagierliste für das A380. Die ist so lang, dass sie in XML das Datenformat sprengen würde. Das heißt, sie wird in zwei Teile unterteilt. Und dann gibt ZR6 das an GuideRest weiter. Und GuideRest hat hier unten so eine SACO-Schicht, nennen wir das, also die integriert die ZR6-Services in GuideRest. Und das ist eine Maßnahme, um diese den dünnen Bandbreiten, ne, das ist ja hier alles noch zentral, ZR6 auch zentral, und das GuideRest sitzt dann irgendwo in Zentralafrika zum Beispiel, dort dann mit relativ wenig Bits die Endgeräte zu beaufschlagen. Und Details, ich mache gleich mal kurz was zu der Logik, nach der das aufgebaut ist. Aber vorher nochmal die simple Anfrage: Ich möchte gerne die Passagierliste der LH400 in Zentralafrika sehen. Hier in GuideRest führt dann über die verschiedenen Schichten in SACO zu der Abfrage Get Passenger List aus ZR6. Das heißt, ZR6 macht jetzt hier gibt diese Passenger List weiter. das hier ist die Middleware. Und Sarko macht dann über den Pruner sozusagen die, wenn es zu groß ist, schneidet das ab und gibt dann an Guidress schön, sag mal, die Passagierliste in 20er Stücken pro Seite aus. Das sind so dann die Dinge, die für die Präsentationslogik relevant sind. Also ganz oben jetzt, sorry, ganz oben ist jetzt die Guidress Frontend und das ist sozusagen die Funktionalität dieser Frontend-nahen Schicht Sarko, die zwischen der Middleware und dem Frontend selbst sitzt. Details jetzt, ich weiß nicht, also das Quick ist eine einmal von früher von Qantas entwickelte Software, die dann von Sabre gekauft worden ist. Also Sabre liefert sozusagen die Programmiersprache für das Guidress, indem wir auch das Frontend weiterentwickeln und die Lufthansa-spezifischen Anforderungen reinprogrammieren können. Relativ flexibel. Jetzt nicht der letzte grafische Schrei. Also man braucht keine 3D-Brille, um das zu sehen, aber hochperformant, flexibel und gerade hier für die professionellen Agenten auch ein richtiges Layout. Viel wichtiger als die Frage, wie schön das Frontend ist, war bei einer Renovierung, als wir das auf Guidress umgehoben haben, die Frage, statt einer monolithischen Struktur, früher war das halt ein riesen Codeblock, das schön in Schichten einzuteilen, nämlich, dass man hier einmal den Host-Modul hat, mal einfach hin und her, das sind praktisch der graue Bestandteil, dann Display-Modul, der ging also so quer durch verschiedene Schichten, ein Validate-Modul braucht man und den Pop-Up-Modul, der sozusagen dann Pop-Ups für das Frontend kontrolliert. Und durch diese klare Trennung der vier Module konnten einmal die Skripte um 40% reduziert werden, aber dann auch die Änderungen, die wir ja schon, wir haben viermal im Jahr irgendwelche Guide-Rest-Releases, die wir laufend einbringen, dass diese Änderungen sich leichter implementieren lassen. Der Callcenter-Agent oder die Callcenter-Agentin sieht dann Frontend, was so aussieht, also hier, mit den verschiedenen sozusagen Fenstern drin und das ist jetzt eine bestimmte Ausprägung von Guidress, das ist das Callcenter-Frontend, das Ticket-Frontend sieht ein bisschen anders aus, mit so dickeren Knöpfen, aber hier sitzen dann immerhin vielleicht 4000 Callcenter-Agenten jeden Tag vor und buchen sie in atemberaubender Geschwindigkeit um. Also vielleicht kommt Ihnen das nicht so vor am Telefon, weil Sie ja nicht sehen, was da gemacht wird. Aber ich bin ab und zu mal im Callcenter, um auch zu hören, was es da für Veränderungsbedarf gibt. Und da rauchen einem die Ohren, wie schnell die das machen oder die Tastatur. Hier mal ein paar typische Geschäftsvorfälle. Natürlich am meisten ist immer noch die Frage, also hier Anzahl, wie oft und wie lange dauert es. Angebot nach Bedarfsermittlung, ein Fünftel der Fälle. Dann hatte ich ja schon gesagt, das zweite oder dritthäufigste sind einfach Produkt- und Service-Infos. Können Sie mir mal sagen, welches Fluggerät das nächsten Montag auf Frankfurt, New York ist? Ah, A330. Das kostet alles Zeit, ne? Dann ist da so jemand dabei, dann können wir noch was für Sie tun. Ja, Sie sind doch mal in A340 geflogen. Und egal, also das ist schon eine Kunst, das dann ein bisschen abzukürzen. Aber das zweitgrößte nochmal vor diesem Service ist natürlich Umbuchung eines bestehenden Tarifs. Also Ticket ist gekauft, muss umgebucht werden, wenn man noch später oder früher fliegen will. Und vielleicht das größte Missverhältnis zwischen Anzahl und Dauer. Ja gut, Umbuchung, also dauert länger als sozusagen die Ereignisse, ist aber im Grunde hier, nicht? Angebot, Reservierung, und sofortiger Verkauf, sorry, das muss hier eine Ebene höher. Das ist natürlich, das ist sozusagen das Kerngeschäft. Natürlich dauert das viel länger, als kurz eine Info abzufragen. Gut, also Sales, Rebooking, Reconfirmation, Cancellation und irgendwelche Infodienste. Das sind so die Services, die im Callcenter abgefragt werden. Gut, das müssen Sie jetzt nicht alles kennen, aber ich meine, Hier nochmal dieses Quick, ist dieses Qantas Intelligent Keypad, dafür stand das, inzwischen von Sabre genutzt. Und nicht nur bei Lufthansa, sondern auch bei zig anderen Airlines als Frontend-Sprache eingesetzt. Vielleicht so viel zu den Frontends, was Ticketing angeht. Und jetzt würde ich, bevor ich dann auf das B2B-Thema zu sprechen komme, hier nochmal B2C, also das Loyalty-Programm oder CRM für Customer Relationship Management. CRM ist im Grunde umfassender. CRM beinhaltet auch das klassische Beschwerdemanagement. Ich bin geflogen und mein Koffer war nicht da oder ähnliches und darüber möchte ich mich beschweren. Das ist jetzt nicht Thema, sondern Loyalty. Nämlich hier unten. Loyalty ist jetzt der Kernpunkt, über den wir als Bestandteil eines guten CRM reden. Ja, Miles & More kennt eigentlich jeder. Mich würde mal interessieren, ob es eigentlich irgendeinen Markennamen gibt, der häufiger imitiert worden ist. Aber dieses And More kann man ja schon kaum mehr hören. Oder es ist am And More. Also das hat 93 damals übrigens noch auf einem ganz wackeligen steuerlichen Boden, weil das ja im Grunde, also die Frage ist zum Beispiel, wie weit das ein geldwerter Vorteil darstellt, dass wir Leuten dann mit Meilen einen Flug ermöglichen. Und ein paar Jahre später gab es glücklicherweise eine pauschale Versteuerungsregelung mit dem Finanzministerium, sodass wir das weiter anbieten konnten. 93 war noch nicht klar, ob so ein Meilenprogramm Bestand haben würde. Also wir feiern nächstes Jahr 20 Jahre bestehen und es war damals eines der ersten, das allererste war American Airlines. Wie so vieles hat American Airlines so die Airline-Industrie mit Innovation vorangetrieben. Aber ich meine, in Europa waren wir die Ersten. Müsste ich aber nochmal gucken. Auf jeden Fall haben wir viele Nachahmer gefunden. Und inzwischen hat ja auch fast jede Low-Cost-Airline irgendeine Art von Punkteprogramm, um den Wiederverkauf anzuheizen. Gut, die Kunden sammeln Meilen durch Flüge. Und sozusagen die Währung des Miles & More Programms sind Meilen, bei anderen Airlines heißt es dann Punkte oder irgendwie heißen die dann. Das Thema Meilen war auch eines der ganz kritischen Punkte bei dem Programm, weil sie keine Ersatzwährung neben der damaligen D-Mark oder neben dem Euro etablieren dürfen. Deswegen versuchen wir auch nie in der offiziellen Kommunikation das Wort Währung in den Mund zu nehmen, weil das dann wieder die Währungshüter auf den Plan ruft. Vielleicht könnte man Griechenland mit Meilen retten, ja. Das kommt dann als nächste Idee. Also deswegen versuchen wir, das ist ein virtuelles Gut, keine Währung, was sich aber faktisch übrigens auch in Euros umrechnen lässt. Wir kooperieren nämlich mit Payback, das kennen Sie bestimmt. Und Sie können also Meilen in Payback-Punkte umrechnen und Payback zahlt teilweise, zwar zu lausigen Konditionen, aber zahlt Payback-Punkte gegen Geld aus. Aber daran sind wir ja gar nicht interessiert, wollen unsere Kunden binden und hoffen, dass die Kunden ihre gesammelten Meilen dann zur Buchung von Flügen nutzen. Können auch andere Dinge machen. Das ist sozusagen der kommerzielle Teil, der eigentliche Wert, aber ein Meilenprogramm ohne diesen zweiten Bestandteil, Status, wäre gar nichts wert. Und Status ist jetzt, wenn Sie in dem Fall 50.000 Meilen gesammelt haben, sind Sie Frequent Traveler, das ist Silber. Ab 150.000 Meilen sind Sie Senator, das ist Gold. Und ab 700.000 Meilen, die Sie in 2 Jahren gesammelt haben, sind Sie Hon und das ist Edelmetall, seltene Erden oder so, also schwarze Karte, ganz was Tolles. Und wir stellen fest, dass das Zugpferd Meilen abfliegen können bei vielen Leuten lange nicht so stark zieht, wie das Zugpferd, ich habe die goldene Karte. Also Status appelliert an die niedersten Instinkte eines Menschen, wahrscheinlich auch eines Mannes, indem er sich dann über die, ja, mein Auto, mein Haus, mein Boot und meine Karte definiert. Natürlich hat das auch, ich will mich nicht nur darüber lustig machen, natürlich hat das auch ganz konkrete Vorteile. Mit einer Senatorkarte kommt man in die Senator-Lounge und da ist meistens Platz, da hat man kostenloses WLAN, kann was essen, was trinken, Zeitung und kann so ein bisschen fernab des normalen Flughafentrubels die Wartezeit sehr angenehm überbrücken. Sie bekommen leichter ein Upgrade. Wenn Sie jetzt Hon sogar sind, dann werden Sie im separaten Fahrzeug direkt zum Flugzeug gefahren. Also das ist natürlich das Nonplusultra an Service. Also es gibt schon ein paar Dinge, die schön sind, aber zum großen Teil ist dieses Thema irrational. Und das ist erstmal gut für uns. Natürlich wirkt so ein Programm eine Airline hauptsächlich dort, wo eine Airline auch viel fliegt. Das ist doch klar, dass in Deutschland Lufthansa einen großen Stand hat, in Frankreich wiederum Air France. Da fällt es uns ja wiederum schwer, bei dem normalen Franzosen zu punkten, wenn der jetzt nicht irgendeine Affinität zu Deutschland hat oder häufiger mal über Frankfurt oder München woanders hinfliegt, dann wird er natürlich niemals in den Genuss hier eines dieser Statusthemen kommen. Gut, aber für die Profitabilität einer Airline halte ich das Kundenbindungsprogramm absolut essentiell. Gut, und dieses, also gut, seit 1993 gibt es das. Da gab es dann verschiedene Varianten, wie das gemanagt wurde. Und wir haben uns 2008 entschieden, das Management des Miles & More-Systems ganz auf neue Beine zu stellen. Und mit Loyalty Partner, das waren die Besitzer von Payback oder das sind immer noch die Besitzer von Payback, also die Software-Tochter von Payback, mit denen ein neues Programm zu machen. Die hatten eben ein CRM-System als Kern und ein Bezahlsystem, was Vodafone auch für das Billing nutzte. Und die beiden Dinge zusammen passten relativ gut auf das, was wir wollten. Trotzdem waren immer noch mal 50 Millionen Entwicklungskosten für uns drin. Das ist einfach Customizing für so ein großes Thema ist wichtig. Wir hatten ja erstmal eine Grobspeck mit 600 Seiten, aber wirklich grob. Und die eigentliche Feinspeck hatte dann 5000 Seiten. Und erst, also ich muss mir mal vorstellen, über 5000 Seiten, jedes Screen beschrieben, jeder Upgrade-Vorgang, also jeder Geschäftsvorfall im Detail beschrieben. Und über 100 Schnittstellen zu anderen Systemen. Das ganze Thema hat dann 4 Jahre gedauert und ist seit 16. Februar diesen Jahres live. Und Sie werden nichts davon in der Zeitung gelesen haben, weil das absolut reibungslos funktionierte. Mit so einem Thema, an dem 20 Millionen Kunden hängen, können Sie sich natürlich auch beliebig blamieren, wenn dann plötzlich irgendwie die Meilengutschrift nicht mehr da ist oder wenn ein Upgrade nicht funktioniert oder was auch immer, sind Sie ganz schnell in der Zeitung. Insofern fiel mir da und nicht nur mir, sondern auch ein Großteil meiner Mannschaft ein Stein von Herzen, dass das reibungslos funktioniert hat. Der Cutover-Prozess hat übrigens über 4 Wochen gedauert, aber innerhalb der 4 Wochen gab es immer so verschiedene Peaks und sozusagen am Schluss gab es dann den Point of No Return, dass das alte System komplett abgeschaltet wird und nur noch das neue läuft. Das war natürlich ein spannendes Thema. Und was das Neue kann im Vergleich zum Alten, ist eine wesentlich flexiblere Konfiguration des Regelwerkes. Und zwar, das ist jetzt nicht nur so ein Verwaltungstool, ich möchte gern ein Upgrade haben und dafür 500 Meilen bezahlen, sondern es ist für uns vor allen Dingen ein Promotion-Tool, mit dem wir die Kundenbasis von 20 Millionen Miles & More Kunden managen wollen, indem wir möglichst maßgeschneidert auf gewisse Kundengruppen Angebote machen wollen. Und so ein Angebot heißt ja manchmal, fliegen Sie in den nächsten 4 Wochen mit uns zweimal nach New York und dann kriegen Sie dreimal so viel Meilen wie normal gut geschrieben. Das heißt, da muss einer sich hinsetzen, die Regel programmieren, if zweimal New York bis 23.12., then Meilen mal 3. Und gut, also so ein Regelwerk ist absolut essentiell und natürlich die Transparenz des Ganzen steuert den Aufwand, den man da damit hat. Also schnelle Systemkonfiguration. Früher mussten wir solche Regeln dann sozusagen reinprogrammieren. Jetzt haben wir ein separates Regelwerk, was konfiguriert werden kann. Das heißt, hat keinen Entwicklungsaufwand. Und wir können damit halt auch einen besseren Kundenservice bieten als vorher. Ja, hier nochmal sozusagen der Geschäftsprozess. Der Kunde kann entweder über ein Callcenter und da ist dann wieder GuideREST als Frontend zu Samba oder er kann sich auch über dem Miles & More Website einloggen, seinen Meilenstand erfragen und ähnliches, Prämien buchen. Und der Prozess ist einmal Prämien sammeln und einlösen, Statusprivilegien, also das, was man mit FTL, Senator und so weiter hat. Dann natürlich das Thema Wertschätzung, dass man, gerade wenn man einen Status hat, auch eine persönliche Ansprache und Prestigewirkung hat. Und das Wichtigste ist natürlich jetzt mit dem Kunden im Dialog, entweder über die Website oder so ein Callcenter, halt Interaktionen zu bekommen, ihm Angebote zu machen, dass er zum Beispiel jetzt für abgesenkten Meilenpreis in die Business Class upgegradet werden kann oder Ähnliches über Gepäck umsonst kriegt und so. Gut, lokale Marktstrategien, Scheichprogramm. Also auf irgendeiner Seite ist der Feinspezifikation steht, wie viele Partner ein Senator haben darf. Wir haben uns auf, also wie viele Frauen. Und da haben wir uns auf 4 geeinigt, weil das irgendwie die meisten Ansprüche des sogenannten Scheichprogramms abdeckt. Das sind so Sachen, maximal 7 Adressen, das hat nicht so ein Scheichprogramm, maximal 7 Adressen pro Miles & More Mitglied werden abgespeichert. Wird man doch irgendwie denken, sind die noch ganz dicht, wieso mehr als eine Adresse? Es gibt gute Gründe, warum gewisse Kunden dann eben 7 Adressen haben wollen. Also das geht. Gut, die Details erspare ich Ihnen. Wichtig aber nochmal, es ist ja nicht nur. Der Charme des Programms rührt ja daraus, dass man nicht nur auf Lufthansa-Flügen sammeln und abfliegen kann, sondern auf allen Partnern der Star Alliance. Also sie haben ein weltweites Netz, was gerade mal ein Drittel des weltweiten Luftverkehrs abdeckt, auf dem sie mit den Meilen was anfangen können. Und es gibt auch noch eine Kooperation mit anderen Partnern, mit denen sie, also zum Beispiel Payback, aber auch mit Kofferherstellern, Handtuchherstellern, also Sie können inzwischen ja mit Meilen sich alles Mögliche kaufen. Und da haben wir dann wieder die Nähe zur Währung. Wenn Sie sich so einen Katalog kommen lassen, dann haben Sie immer einen Meilenpreis und den Europreis. Also entweder können Sie mit 300.000 Meilen bezahlen oder 300 Euro für das Thema ausgeben. Und es ist ja also relativ leicht, können Sie einen Spaß machen, immer so ins Verhältnis zu setzen, dann werden Sie ungefähr bei einem Cent pro Meile rauskommen. Und dann können Sie selber mal überlegen, ist das immer so fair, was ich bekomme? Oder wie viel Prozent Rabatt ist das eigentlich? Kann man sich lange mit beschäftigen. Es gibt auch Leute, die Großteil ihres Lebensinhaltes damit verbringen, Bonusprogramme bei Bahn, Lufthansa und so weiter zu sammeln. Und damit kann man einiges machen. Also gerade vielleicht nochmal. Natürlich als Deutscher kriegen Sie bei Lufthansa jetzt nicht die bahnbrechenden Konditionen, weil wir eine relativ gute Marktposition hier haben. Und jetzt stellen Sie mal vor, eine kleinere Airline aus dem Golf möchte hier Fuß fassen. Die werden Ihnen erstmal als Erstkunde dann natürlich, dann gibt es doppelte Meilen, dreifache Meilen, vielleicht auch den Upgrade, obwohl Sie Economy gekauft haben, gleich in die Business Class oder ähnliches. Also insofern kann man auch als quasi Außenseiter bei anderen Anbietern gute Schnäppchen machen. Gut, so viel jetzt mal vielleicht jetzt mal ein bisschen konkreter hier in Samba selbst. Also wir haben, das sind sozusagen die Module, über die Samba verfügt. Das sind drei GUIs, also die Graphical User Interfaces, einmal das, was im Service Center läuft und von CASPA oder von GuideREST abgeleitet ist. Dann gibt es eine native GUI, die braucht man für die Leute, die zum Beispiel Regeln einstellen. Also es sind meistens jetzt Leute im Overhead, keine Agenten, sondern Administratoren, die ein bisschen tiefer im System rumfummeln müssen. Die brauchen kein schönes Frontend, sondern wie gesagt, native GUI gehen dann richtig rein. Und es gibt eine Admin-GUI, die einfach einrichtet, wer darf alles als Nutzer was machen und was sehen und so weiter. Vielleicht auch nochmal mit dem was sehen. Es gab, da waren sie noch, haben sie noch fast an der Flasche getrunken, aber es ist schon mal, manche Bundestagsabgeordnete haben eine sehr karrierezerstörende Wirkung dadurch erfahren, dass rauskam, dass die Bundestagsabgeordneten ihre dienstlich erflogenen Meilen für private Flüge genutzt haben oder für privat erworbene Koffer. Also ja, in einem Fall wurde der Koffer noch unverpackt im Büro gefunden und konnte dann schnell zurückgeschickt werden und damit war es dann wieder geheilt. Das war eine Indiskretion eines Lufthansa-Mitarbeiters, der sich einfach mal den Spaß gemacht hat, das Meilenkonto von Herrn Güsi oder Herrn Trittin oder wem auch immer anzugucken, mal zu sehen, gesammelt, aha, abgeflogen in eine offensichtliche Urlaubsdestination. Okay, dann wird das eben weitergegeben, sicher gegen Geld. Man hat den auch Ding festmachen können, was gar nicht so einfach war, weil das alte System kein Logging hatte. Also da musste man ein bisschen detektivisch arbeiten, ging aber. Und er ist natürlich strafrechtlich belangt worden. Trotzdem steht Lufthansa dann erstmal, also ja, eigentlich stehen wir ja nicht so gut da. In Klammern, wir hatten noch nie so einen großen Meilenzulauf, als das Thema in der Zeitung stand, weil alle Leute lasen, oh, Miles and More, haben sie sich mal eingeloggt und für das Programm registriert. Aber natürlich genügen wir da nicht den Anforderungen eines professionellen Datenschutzes. Und das war einer der Punkte, Samba einzuführen, weil wir erst mit einer modernen Systemarchitektur auch wirklich den Datenschutz über so eine Admin-GUI sicherstellen konnten. Also heute wird alles geloggt, ja, und Sie können auch nicht irgendeinen Kunden aufrufen, also Sie können jetzt nicht Güsi, sondern Sie brauchen dann die konkrete Kundennummer von ihm, also reicht nicht, Nachnamen zu haben. Und wenn Sie ihn dann aufgerufen haben, kann ja sein, dass er gerade am Telefon ist, von Ihnen was will. Wie gesagt, dann werden alle Bewegungen, die Sie dort vorgenommen haben, geloggt und können auch nachverfolgt werden. Gut, das sind halt die Anforderungen, die man an ein normales System hat. Und nochmal das, was hier an System reingeht, ist einmal das Lufthansa natürlich, aber dann Partner, Air oder Travel Partner. Und wir geben auch nochmal parallel zu Miles & More auch eine Kreditkarte raus. Also die Miles & More Karte hat auch eine Kreditkartenfunktion, die man dazu buchen kann. Dann natürlich das Web, also über die Web-Oberfläche und über Reservierungs- oder Check-in-System. Das sind Systeme, die hier in Samba reinspielen. Umgekehrt gibt es natürlich auch ein Extract-Interface, in dem wir die Daten, die ganzen Bewegungen auf den Konten natürlich in einem Customer Data Warehouse loggen. Und es gibt eine Reporting-Funktion über alles, die dann da parallel läuft. Und jetzt mal die ganzen Systeme will ich jetzt nicht groß reingehen, aber es gibt einen speziellen Kontaktmodul, also immer dann, wenn Sie den Kunden am Telefon oder direkt vor sich stehen haben, sind die Prozesse, die damit durchgeführt werden, dort geloggt. Es gibt einen Kern, die Kerndaten des Kunden, Member Accounts und ähnliches. Und das sind so die fachlichen Module und von der IT-Architektur haben Sie neben den Loyalty Services ein Customer Data Management, was über so eine Art spezielle Samba Middleware dann die drei nativen GUIs bedient. Und hier die Partner werden über ein PAI-Interface, das ist also Partner Accrual Interface, also wenn man beim Partner sammelt, gibt ja Programme, mieten Sie ein Auto bei Hertz und dann kriegen Sie 10.000 Meilen gut geschrieben. Das heißt, da muss hier zu Hertz ein Interface gebastelt werden und Hertz muss uns die Info geben, Miles & More Member so und so hat ein Auto gebucht und schreib ihm jetzt mal die passenden Meilen dazu. Dann geht das über das PAI-Interface, dann wird das gematcht. Beim Herz hatten wir 20.000 Meilen, dann wird der Record gematcht und der Kunde bekommt die 20.000 Meilen hier dem Database zugeschrieben. Und der Teil über Reservierungs-Check-in oder Web läuft dann wieder über die ZR6-Middleware. Das heißt, Sie können sagen, das hier ist die allgemeine Middleware und das ist jetzt hier die Samba-spezifische Middleware. Man kann sich jetzt kloppen, ob es schlau gewesen wäre, auch die Middleware hier zu integrieren. Aber die Vorteile, das mal als separates System und auch mal als separate Middleware zu etablieren, haben dann noch überwogen, weil wir Großteil des Traffics hier innerhalb des Samba-Systems haben. Gut, wichtig eben, Das Thema ist prozessorientiert aufgebaut. Es gibt dann eine einzige Screen, mit der man startet, einen sinnvollen Prozessflow und man hat trotzdem noch die Shortcuts. Sehr wichtig. Man überschätzt, sag mal, als normaler Nutzer überschätzt man immer diesen grafischen mit der Maus irgendwo hinzulangen. Viel wichtiger für diese repetitiven, zügigen Abfolgen ist Callcenter, Buchungen und so, dass man mit Shortcuts relativ klar durchgeführt wird und das beeinflusst dann die Schnelligkeit. Also gut, hier zum Beispiel jetzt ein Enrollment in einer Seite, wo Sie dann hier die Personaldaten eingeben und da wird automatisch zum Schluss eine User-ID gegeben oder hier zum Beispiel noch welches Programm, Card Number und ähnliches. Und das Ganze geht dann eben so, entweder nochmal Customer Comments und dann Send Enrollment. Das ist praktisch mit einer Screen der Buchungsprozess eines neuen oder der Enrollment-Prozess. Und wenn man anderer Prozess Award Booking macht, erster Punkt ist, man identifiziert den Customer, retrieved ihn, dann fragt ihn, was hätte er denn gern? Frankfurt, New York am 10. April gegen Meilen. Dann wird die Availability, wie viele Flüge haben wir da noch frei? Outbound, Inbound, Choose Fair Offer. Also, ich könnte ihn anbieten, auf der LA 404 am 10. April für 20.000 Meilen nach New York zu fliegen und dann entweder noch einen Passagier dazu zu tun, den zu assoziieren, Seat buchen, vielleicht nochmal irgendeinen besonderen Seat. Dann gibt es die Special Service Request, meinetwegen vegetarisches Meal oder gerne Notausgang, welche Form of Payment und dann das Ganze nochmal wiederholen. Also das ist nochmal der Ablauf in Samba, um solche Award Bookings, also Buchungen gegen Meilen, durchzuführen. Im Grunde relativ ähnlich gegenüber dem, deswegen ist es ja auch als Frontend in GuideRest, gegenüber dem normalen Ticketprozess. Select Form of Payment steht hier, weil selbst wenn man den Flug per Meilen bezahlt, muss man immer noch Steuern und Gebühren irgendwie bezahlen. Entweder in Cash oder auch gegen nochmal Zusatzmeilen. Es ist nichts einfach in der Airline-Industrie. Jetzt hier mal ein Beispiel, damit Sie mal sehen, wie so eine Info, die über so ein PAI, also ein Partner Accrual Interface geht, aussieht. Hier gibt es ein Record, also hier mal konkret Frau Sakatia. Ich nehme einfach mal an, dass es eine Frau ist. Die Vermutung wird dadurch gestützt. Ist am 12. August 2009. Das kann man hier sehen, das ist 2009, 08, 12, 12. August mit LH 3495, das ist hier die LH-Flugnummer, von Zagreb nach München geflogen und bekommt dafür Meilen gutgeschrieben. Ahnen Sie, warum nicht da steht, wie viele Meilen sie gut beschrieben bekommt? Könnte sein. Also wenn sie zum Beispiel Senator ist, kriegt sie nochmal einen Senatorzuschlag und ähnliches. Trotzdem könnte man ja sagen, wir könnten hier schon die Basismeilen und dann irgendwie Aufschläge. Aber genau, dann kommt man halt in zunehmend. Gut, der andere, gibt es noch einen anderen Grund? Es könnte von dem Status des Passagiers abhängen. Wovon könntest du noch abhängen? Ob wir 10.000 oder 20.000 Meilen. Von der Buchungsklasse, wobei die steht hier, also die könnte man hart verdrahten, aber theoretisch natürlich. In Business gibt es mehr als in Economy. Ja, ich meine, vielleicht haben wir gerade eine Marketingaktion laufen. Wenn Sie zwischen dem 8. und dem 12. August von Zagreb nach München fliegen, kriegen Sie doppelte Meilen. Also all das möchte man ja gar nicht hart verdrahtet in den Data Records haben, sondern gibt es separaten Modul, was dann eben mal die damit verbundenen Meilen aufgrund der aktuellen Regelung zubucht. Deswegen sind die Anzahl Meilen in diesem Data Record nicht drin. Das war jetzt der nächste. Ich glaube, der hat damit nichts zu tun. Herr Pangalis, vielleicht sind die auch zusammengeflogen. Nee, ist eine andere Flugnummer. Okay. Gut, so viel vielleicht zu Samba. Nochmal wichtig, mir der Punkt, dass wir auch hier eine Geschichte der Architektur haben. Auch hier spielt eine Middleware eine ganz große Rolle und die verschiedenen GUIs, sind halt designed für entweder Service Center, das sind die meisten, oder nativ für die Manager, gerade die Regeln einstellen, oder Admin für die Sicherheitseinstellungen zum Beispiel. So, letztes System, da sind wir auch ganz gut in der Zeit, ist Tiger. Und also es das heißt bei uns so Tiger, und das ist jetzt unser B2B-System. Ich glaube, wenn Sie bei Lufthansa fragen würden im Vertrieb, ob wir eigentlich ein B2B oder ein B2C-Unternehmen sind, also Sie würden sich das doch nicht fragen, sondern Sie würden auch wahrscheinlich Lufthansa B2C. Die verkaufen an Passagiere und die Passagiere sitzen glücklich in ihren Sitzen. Aber wenn Sie bei uns im Vertrieb fragen würden, würden die eher B2B sagen. Schon komisch, ne? Aber gut, deswegen bin ich auch hier, um Ihnen was beizubringen. Also, und unsere Vertriebsleute haben durchaus recht, denn das B2C-Geschäft ist im Grunde ein systemgesteuertes, also ich sag mal, da braucht man nichts zu vertreiben. Da stellt man etwas in sein Schaufenster, meinetwegen über die Website oder über das Global Distribution System, und die Endkunden, hoffentlich buchen sie bei einem, vielleicht machen wir noch ein bisschen schönes Marketing, dass man dort bucht. Aber da ist im Grunde in dem eigentlichen Sinne keine Vertriebsleistung notwendig. Während bei B2B, wer ist denn eigentlich das zweite B? Also das erste sind wir, Lufthansa. Aber wer ist das zweite B? Oder mit welchem Business? Was machen wir im Business to Business dann überhaupt? Genau. Genau. Also Siemens, Daimler oder wer auch immer. Also das ist das B2B. Und ja, man ahnt wahrscheinlich, das sind im Grunde die Bestandteile, was dort zählt. Einmal natürlich das Thema Incentives. Also dass wir den großen Firmen Rabatte gewähren, wenn sie mit uns fliegen. Und mit denen dann natürlich auch mit den Firmen auch die Konditionen vereinbaren, zu welchen Konditionen dann meinetwegen der Daimler-Mitarbeiter fliegen kann. Häufig wollen ja die Firmen entweder Business haben oder sie haben so eine ganz blöde Strategie, dass die alle Economy fliegen müssen. Aber selbst wenn sie Economy fliegen müssen, wollen die Firmen natürlich dann Lounge-Zugang haben, und dann sollen sie doch mal ein drittes Gepäckstück bitte noch mitnehmen dürfen. Und auch flexibel umbuchen dürfen, auch möglichst noch bis kurz vor Abflug. Das sind sozusagen die Forderungen, mit denen wir konfrontiert werden. Und dann sagt er, unser Vertriebsmitarbeiter, können wir machen, kostet dann halt auf einer europäischen Strecke so viel. Und dann schluckt erstmal der Daimler-Manager, zieht seinen EasyJet-Vertrag vor und sagt, aber da ist es bei denen die Hälfte. Dann schluckt wiederum unser Vertriebsmanager und sagt, ich muss mal eine Zentrale anrufen, vielleicht geht da noch was. Und irgendwo nähert man sich dann und macht man mit Daimler einen Vertrag über, ich sag mal, 1000 Europa-Reisen, häufig sogar ganz konkret Moskau, Stockholm und so weiter, zu dem und dem Preis. Mit einer Vereinbarung, falls es doch noch mehr Reisen werden, gibt es nochmal 5% extra. Aber wenn es weniger Reisen werden, dann muss da einem dann noch ein bisschen was draufzahlen. Also durchaus sozusagen in beide Richtungen. Das nennt man halt Incentive. Und das ist eben deswegen auch die zentrale Incentive-Strategie, die in diesem Tiger-System gemanagt wird. Für uns natürlich wichtig, wir wollen natürlich einer Firma nicht übergroße Rabatte auf Strecken anbieten, wo wir eh gut gebucht sind, sondern wir versuchen ja auch ein bisschen unsere Incentive-Strategie an unsere Marktbedürfnisse anzupassen. Wenn wir eine neue Strecke anfliegen wollen, dann würden wir dort erstmal so einer Firma natürlich einen ziemlichen Discount geben, damit die neue Strecke erstmal angefüttert wird. Das versteht man unter Marktstrategien. Und jetzt ist für das System natürlich nochmal wichtig, dass all diese Vereinbarungen dann in einen Vertrag gegossen werden, und dann muss es auch irgend so eine Art Simulation geben. Denn stellen Sie mal vor, jetzt hat er auf 20 europäischen Strecken und 10 Langstrecken, Tokio, Singapur und so weiter, irgendwelche Rabatte bekommen, und jetzt soll er mal sagen, wenn er 10 dort und so weiter, dann tippt der Vertriebsmitarbeiter das ein und sagt, In Summe haben wir Ihnen jetzt 23% Rabatt gewährt. Ich dachte, oh, das ist doch ein bisschen wenig. Überlegen Sie mal, wenn wir statt der 10 Stockholm, nehmen wir 5 Stockholm, aber dafür statt der 20 New York, nehmen wir 30 New York. Jetzt sind wir das neu an. Das nennt man Simulation. Das ist natürlich in dem Sinne keine Simulation, sondern es ist einfach nur das Durchspielen verschiedener Preismengenrelationen, was dabei in Summe dann für das Unternehmen rausspringt. Der Witz ist, ich meine, Sie sagen dann, dass Sie einen Vertrag schließen. Ich ärgere immer meine Vertriebsleute und sage, ihr schließt überhaupt keine Verträge. Ein Vertrag ist normalerweise, in dem ein Produkt gekauft wird und dann auch bezahlt wird. Also beide Vertragsparteien gehen eine Verpflichtung ein. In dem Fall geht der Vertragspartner, in dem Fall Daimler oder Siemens, überhaupt keine Verpflichtung ein. Wenn sie sich morgen überlegt, nicht mehr zu fliegen, dann kann ich den Vertrag zerreißen, schade, aber der Vertrag ist im Grunde eine Verpflichtung unsererseits, einen gewissen Rabatt zu gewähren, aber natürlich keinerlei Verpflichtung von Seiten des Unternehmens, auch wirklich zu fliegen. Ist halt so. Es wäre natürlich noch viel schöner, manche Low-Coster träumen davon, wir machen nur noch Verträge, indem wir sagen, du kaufst jetzt aber auch sofort die Tickets. 10-mal Stockholm, 20-mal New York und so weiter. Und wenn du das alles gekauft hast, bitte auch Vorkasse, dann können wir uns anschließend über Rabatte unterhalten. Nur da ist natürlich kein Unternehmen zu bereit. Die wissen ja noch gar nicht, ob sie wirklich 10-mal nach Stockholm fliegen. Deswegen, diese Art von Vertrag, das gibt es nicht, sondern im Grunde ist ein Vertrag, den wir machen, eine Absichtserklärung der Airline, dem Unternehmen zu diesen und diesen Konditionen Tickets einzuräumen. Wenn das mal geschehen ist und alle happy auseinandergehen, ist für uns die Geschichte noch nicht zu Ende, sondern wir müssen jetzt ja die speziellen Preise, die nur für eine Firma gelten, die müssen wir jetzt ja im Computerreservierungssystem bei Amadeus filen, also anzeigen. Sodass, ich blätter nicht so weit zurück, sodass, wenn ein Daimler-Mitarbeiter oder ein Daimler-Reisebüro einen Preis abfragt, das Computerreservierungssystem automatisch die Preistabelle nur für Daimler zieht. Und diese Daimler-Preise sehen. Ja, es ist nicht so, dass wir Rabatte auf öffentlichen Tarifen gewähren, sondern da werden wirklich ganz konkrete, spezielle Daimler-Fares verabredet. Das macht dann auch nachher die Steuerung so komplex. Und das sind Fares, da wird dann gesagt, da können nur das Reisebüro mit den und den Terminal-IDs können auf diese Preise zugreifen, weil wir verhindern wollen, dass das Siemens-Reisebüro gerade mal guckt, welche Konditionen Daimler bekommen hat. Ist ja gar nicht gut für uns, also für Siemens wahrscheinlich schon, oder? Jedenfalls. Das wird dann nochmal veröffentlicht und dann muss es natürlich im Nachhinein, wenn jetzt das Jahr läuft, ein Reporting geben, wie oft ist jemand jetzt auf welcher Strecke geflogen. Und in Abhängigkeit davon dann zum Schluss die Incentive-Zahlung. Gut, jetzt nochmal, das ist so ein Chart, mit dem man ein System für Vertriebsmitarbeiter verkauft. Ja, es gibt erstmal eine tolle Toolbox. Voll flexibel, kann man alles machen, aber damit man nicht alles völlig flexibel hat, hat man gewisse Market Settings, zum Beispiel einen Markt, den wir aggressiv bearbeiten wollen, einen Markt, den wir eher konservativ bearbeiten wollen, und dann kommen hier sozusagen schon mal Verträge raus, die voreingestellt sind auf aggressiver Markt oder auf konservativ bearbeiteter Markt, und daraus machen wir dann für jeden Kunden, je nach Land, dann die entsprechenden Verträge. Und als Vertragsstruktur, es gibt gewisse Basis-Incentives, für die es keine Hurdles gibt. Und dann gibt es, das wäre auch zu einfach, dann gibt es natürlich welche mit ganz harten Hurdles, so und so viel Revenue müssen die machen oder so und so viel Coupons, das heißt so und so viel Reisen. Und es gibt gewisse Soft-Targets. Service Levels, die wir einhalten müssen, damit die Dinge auch wirken und vielleicht noch irgendwelche Umbrella-Themen, die da drin sind. Fakt ist, es ist natürlich, wenn ein Unternehmen weniger geflogen ist, als eigentlich vertraglich vereinbart war, nicht so ganz leicht, dann kurz vor Weihnachten als Vertriebsmensch hinzugehen und sagen, ich hätte da gern noch die 230.000, die wir euch zu viel an Incentive gezahlt haben. Gut, manchmal wird das eingefordert, aber häufig wird dann gesagt, Verstanden, steht ja auch so im Vertrag, aber können wir das nicht vielleicht so ins nächste Jahr vortragen und dann würden wir das schon mal so verrechnen mit dem, was ihr uns sonst als Rabatt fürs nächste Jahr gewährt hättet. Und manchmal wird das dann auch so gemacht. Gut, als Systemüberblick nochmal hier Tiger, hier die wesentlichen anliefernden Systeme. Wir haben ein ganz großes da, ganz große Datenbank, Warehouse, Corona ist es bei uns, wo alle kommerziellen Daten, was wann abgeflogen ist, reingeht. Und auch die Incentives werden dort, also wenn da ein Daimler-Mitarbeiter geflogen ist, wird dazu geschrieben, was für ein Incentive dieses Ticket gebraucht hat. Und umgekehrt liefert Corona an Tiger, wie viele Coupons, wie viele Reisen und welche Referenzdaten. Das ist sozusagen die Datenbank, die Tiger, aber auch noch viele andere speist. Das ist sozusagen die Wahrheit, was das ganze Jahr über oder die früheren Jahre abgeflogen ist, zu welchem Preis, welcher PNR und so weiter. Dann gibt es hier noch gewisse Kundendaten, insbesondere, also jetzt hier Customer Data der Firma. Das sind ja die Individualreisenden, da sind hier Firmendinge drin und da gibt es nochmal diese kundenspezifischen FAIRs. Das Customer Data geht hier hin und die Contract-Informationen gehen dann in Core als Bestandteil dieser firmenspezifischen Info. Und oben in Gelb gibt es sogar auch noch ein Frontend für die Kunden, wo sich also der Reisemanager von Daimler einloggen kann und sehen kann, wie viel von dem Vertrag er eigentlich schon erfüllt hat übers Jahr. Und es ist ja schon so, wenn Sie es mal aus der Daimler-Perspektive sehen, der hat natürlich seinen Lieblingskunden, ist klar, ist Lufthansa, aber dann hat er dann British Airways, Emirates und so weiter. Und auf vielen Strecken hat er natürlich die Wahl. Und wenn er dann sieht, Mensch, bei Lufthansa bin ich noch auf der Strecke nach Dubai deutlich unterrepräsentiert. Es wäre schon gut, wenn man ein paar mehr Strecken jetzt zu Lufthansa schiebt, dann wird er weniger Emirates, ein bisschen mehr Lufthansa auf Dubai gebucht. Und auch umgekehrt, wenn er schon sieht, da habe ich ja schon übererfüllt bei Lufthansa, jetzt steuere ich mal wieder die nächsten Reisen an die Konkurrenz. Gut, und auch ähnlich wie wir es eben bei Samba hatten, gibt es hier natürlich jetzt auch verschiedene Module. Also einmal dieses Simulationsmodul, mit dem der Verkäufer dann vor Ort mit seinem Laptop durchrechnen kann, wie viel Rabatt es gibt. Das Tracking, wo er unterjährig verfolgen kann, wie viel ist der Kunde schon geflogen. Gibt ein schönes, eine Excel-Schnittstelle, mit der er dann auch weiterarbeiten kann. Market Settings, wo er dann selber sagen kann, ist es ein aggressiver oder nicht aggressiver Markt. Und administrative Module bis hin zum Vertragsausdruck. Gut, ich glaube, das ist vielleicht nur das eine. Wichtig ist natürlich, oder das A und O ist, dass alle Reisen eines Daimler-Mitarbeiters mit der Daimler-Tracking-ID versehen sind. Deswegen geht aus dieser Core-Datenbank, es ist ganz entscheidend, dass die Tracking-ID in Corona abgelegt wird, damit in Corona klar ist, Herr Schmidt war von Daimler und ist auf den Daimler-Vertrag geflogen. Und diese Daten werden dann eben mit Tiger ausgetauscht. Ja, vielleicht das mal als Schichtenarchitektur, wichtig nochmal zugrunde, wieder eine Oracle-Datenbank und die Java Webserver. Und gut, das Ganze natürlich auf Linux migriert. Weiter zur Historie. Das Tiger-System haben wir in einer früheren Form, da hieß das CAT, von Swiss weiterentwickelt. Und wir fühlten irgendwie, dass wenn wir das weiterentwickeln, dann wird aus der Katze ein Tiger. Aber es ist mal ein Beispiel dafür, dass man nicht bei Lufthansa alles selbst entwickeln kann, sondern durchaus mit dem System eines Partners, was sich dort bewährt hat, gut arbeiten kann und das seine Lufthansa-Bedürfnisse dann anpassen kann. Es sonst noch Fragen? Das war mal der Überblick für unser Frontend B2B. Vielleicht nochmal zur Größenordnung, wie viele Verkäufer, also in Deutschland reisen damit an die 200 Akquisiteure durch die Lande und beehren Firmen. Und weltweit müsste ich lügen, aber es ist bestimmt noch mal das Doppelte, was weltweit dann zu den verschiedenen Kunden in den verschiedenen Ländern geht und mit Tiger auf dem Laptop dann diese Vertragsverhandlungen führt. Vertragsverhandlungen normalerweise einmal im Jahr, meistens schon nach dem ersten Quartal, wird dann spätestens im April der Vertrag unterschrieben. Der gilt dann für das gesamte Jahr. Und Vertragsreviews, je nach Größe der Firma, je größer die Firma, desto häufiger findet dann Review statt. Und Lust bei uns im Vertrieb anzufangen? Lieber in der IT, denn dann sind Sie flexibel. Da müssen Sie nicht mit dem Tool arbeiten, sondern Sie können im Hintergrund das alles so gestalten, wie es dann am besten ist. Gut, wenn es keine Fragen mehr gibt, würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Und nächsten Freitag geht es dann um das Thema Planungs- und Pricing Revenue Management. Vielen Dank.